Ich will das auch vorweg sagen. Für den einen oder anderen könnte es sein, dass das heute Morgen eine ärgerliche Predigt wird. Und ich sage dir auch vorweg, ich kann nichts dafür. Ich werde Dinge erzählen, die habe ich mir nicht selber ausgesucht. Das ist auch bei den anderen Predigten immer so. Es ist so, oder ich predige das so, weil Gott so ist. Und deshalb versuche ich dir zu kommunizieren. Ich denke, es geht nicht um meine Gedanken, um meine Ideen, sondern was ich hoffe, worum ich kämpfe auch ein Stück, ist, dass du Gott ein Stück besser kennenlernst. Seine Logik. Und ich behaupte, die ist manchmal so ganz anders als unsere Logik. Ich will das so anfangen. Es ist wirklich so, dass diese Welt nach einem Gewissen, und ich finde, aus der Perspektive Gottes ist das ein merkwürdiges Prinzip. So funktioniert aber die Welt. Zu Anfang sieht das sehr einleuchtend aus, aber in der Konsequenz, und ich hoffe, dass das auch heute Morgen ein bisschen deutlich wird, ist das ein verheerendes Prinzip, hat verheerende Auswirkungen. Du kannst dir das vielleicht so vorstellen. Der auf der Arbeit am meisten geleistet hat, bekommt das schlechteste Gehalt. Ja, ich weiß, du kannst dir das vorstellen, weil du bist derjenige, der sowieso zu wenig bekommt und all das. Ja, nee, ernst. Du schreibst die beste Klausur, die beste Arbeit in der Schule und du bekommst dort 0%, 0 Punkte, eine 6. Oder der bei der Fußball-EM alle Spiele gewinnt, landet auf dem letzten Platz. Oder der bei der Tour de France am schnellsten fährt, der verliert das Rennen. Für die meisten von uns ist das etwas, was nicht logisch ist, was nicht gehen würde. Wenn jemand etwas leistet, dann kann er dafür ja auch Anerkennung erwarten. Wir erwarten Leistung für die Leistung, auch eine Gegenleistung. Oder anders, du gehst in ein Geschäft, dann musst du bezahlen, wenn du was haben willst. Du kannst nicht einfach reingehen und mitnehmen, was dir gefällt. Leistung und Gegenleistung. So funktioniert diese Welt, oder? Du leistest viel, dann bekommst du mehr. Mehr Anerkennung, mehr Geld, mehr Sicherheit, mehr Unterstützung. Und auf der anderen Seite spüren Leute auch ganz gnadenlos die Nachteile dieser Logik, die Nachteile dieses Systems. Du bist nicht so leistungsfähig, weil du nicht so schlau bist, weil du nicht gesund bist, weil du nicht so viel Kraft hast, weil du nicht so schön bist, nicht so belastbar bist. Was es auch immer ist, dann musst du mit Einschränkungen leben. Nicht so viel Geld. Nicht so viel Anerkennung, nicht so viel Sicherheit, nicht so viel Unterstützung und was es auch immer ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es unter Christen oder in manchen Gemeinden nicht viel anders läuft. Du leistest viel in der Gemeinde, du bringst dich ein in Gemeinde und dann bist du beliebt und du hast deinen Umfeld, deine Leute und du wirst eingeladen und Leute schätzen dich und was es auch immer ist. Aber wehe, wenn das mal anders wird. Wenn jemand anfängt zu zweifeln, wenn jemand schwach ist, wenn jemand unsicher ist, wenn jemand anderer Meinung ist. Und ich möchte dir heute Morgen einen Eindruck geben von der Art und Weise, wie Gott liebt, wie seine Logik ist, wie er wertschätzt und wie wenig das mit unserer Leistung zu tun hat. Gott ist so verblüffend anders, anders als viele Menschen auch von ihm denken und ihn einschätzen. Und deshalb ist das manchmal ein bisschen ärgerlich, kann ich mir vorstellen, was ich sage. Gott ist so anders, anders als ich gedacht hätte, aber es ist seine Liebe. Mein erster Gedanke. Und das ist seine Liebe. Lest mit mir aus Epheser 2, Abvers 1. Paulus beschreibt das so: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünde, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ich habe mich gefragt, wie das normalerweise so mit Liebe und Zuneigung funktioniert. Und wenn ich das nicht ganz falsch habe, wenn wir lieben, dann glaube ich, passiert das auch ganz schnell, dass unsere Liebe ein Stück Gegenliebe braucht, damit wir dauerhaft lieben können. Es braucht irgendwie eine positive Reaktion von dem anderen, damit wir weiter geliebt werden. Ich mache das mal praktisch. Stell dir vor, du magst jemanden und derjenige lehnt dich chronisch ab. Du suchst seine Nähe und derjenige sucht das Weite. Du denkst dir Gutes aus für die Person und die Person denkt überhaupt keinen Gedanken, keinen einzigen an dich. Du unternimmst einiges, um das Leben dieser Person einfacher zu machen und die Person ignoriert dich einfach. Was denkst du? Wie lange hältst du das aus? Wie lange kannst du das ertragen, vom anderen in die Ecke gestellt zu werden? Und eine der Standardaussagen, ich einfach das mal in einem Ehekontext mitzunehmen, eine der Standardaussagen heute, wenn es um Ehescheidung geht, ist, dass das Argument kommt, der hat mich nicht glücklich gemacht und deshalb lasse ich mich scheiden. In unserer Beziehung habe ich nicht das bekommen, was ich mir vorgestellt habe und deshalb lasse ich mich scheiden. Warum erzähle ich das? Gott ist an dieser Stelle so wunderbar unlogisch, weil er so ganz anders ist, als wir das machen würden, als wir Menschen uns da verhalten würden. Gott hat an dich gedacht, er hat überlegt und er hat geplant, hat Liebe organisiert, in Liebe das, was uns helfen kann. Er hat gesehen, dass wir selber kaputt gehen und hier in dieser Versen wird aufgezählt, wie ich normalerweise als Mensch unterwegs bin. Ich mache Fehler. Ich verletze Leute, ich lasse mich von meinen eigenen Gefühlen in die Irre leiten. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich weiß, dass das ein Stück angriffig ist, aber diese Verse sagen, im Wesentlichen denke ich an mich selbst. Im Kern, Strich drunter, auch wenn wir zwischendurch etwas tun, was für andere gut ist und wir auch an anderen denken, aber am Schluss der Dinge, die Summe dessen, was diese Verse über mein Leben sagen, ist, Marco, du kümmerst dich im Wesentlichen, du bist dir selbst am nächsten. Und ich kann nur sagen, am Schluss der Dinge, auch wenn mir viele Leute in meiner Umgebung wichtig sind, auch wenn ich versuche, nett zu leben, ist das wahr. Ich tue das, was mir einleuchtet. Tu das, wozu ich Lust habe. Und stattdessen, dass ich mich in meinem Elend in die Arme Gottes schmeiße, denke ich dann manchmal, oder denke ich, dass meine Grundhaltung, ich bekomme das schon selber geregelt. Vers 3 und 4, das ist meine Grundhaltung. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als den Zorn Gottes. Ich verdiene den Zorn Gottes. Du verdienst den Zorn Gottes. Wir erfüllen den Maßstab Gottes, er ist unser Schöpfer. Er hat die Idee des Lebens in uns hineingelegt. Und wir haben gesagt, nee Gott, du nett, dass du uns geschaffen hast, aber ich mache mein eigenes Ding. Und dass das eine Reaktion Gottes nach sich zieht, dass das etwas ist, was schwer verständlich oder nicht nachvollziehbar ist, dass das im Prinzip das Unlogische ist. Und hier steht, Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in den himmlischen Welten gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ich weiß, meine Worte jetzt, ich kann das kaum beschreiben, was hier in diesen Versen steht. Das ist doch unfassbar. Eigentlich gilt mir der Zorn Gottes zurecht. Und Gott hat nichts Besseres vor, als sich meiner zu erbarmen. Er meint es gut mit mir. Er liebt mich. Und er macht immer wieder diesen Versuch. Wenn du durch die ganze Geschichte guckst, immer wieder. Und ich weiß, dass es sehr menschlich geredet ist, aber er bettelt uns an. Er sagt, das, wo dein Leben endet ohne mich, ist furchtbar. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Rettung. Rede, komm zurück, lass uns an dieser Stelle zusammengehen. Und Gott liebt dich, obwohl du es nicht hinbekommen hast. Obwohl wir Gott nicht wollten, obwohl wir am Ende waren. Gott hat seinen Plan, seinen genialen Plan durchgezogen. Jesus ist gekommen. Und Jesus hat an unserer Stelle gebüßt und dadurch können wir leben. Und zwar für immer leben. Das, was hier steht, ist, wir haben schon eine himmlische Adresse. Wenn wir Jesus vertrauen, wissen wir, wo es hingeht. Gott liebt. Und das ist so unlogisch wunderbar. Gott gibt alles. Und das wird besonders beim zweiten Gedanken deutlich. Es ist nämlich seine Gnade, die dabei eine entscheidende Rolle spielt, Vers 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Gnade bedeutet, Gott berechnet das Ganze nicht nach meinem Versagen, sondern Gott schenkt, er schenkt mir Vergebung. Und diese Vergebung lässt mich so erscheinen, als wäre nie in meinem Leben irgendwas verkehrt gelaufen. Gnade bedeutet, Gott verzichtet auf die gerechte Strafe, weil Gott will, nicht weil ich Recht darauf habe, sondern weil er entscheidet, mir barmherzig zu sein. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war irgendwie 11 oder 12. Ich habe im Supermarkt mein bescheidenes Taschengeld auf den Kopf gehauen und habe das umgesetzt in eine Tafel Schokolade und eine Dreierrolle Mentos. Wisst ihr, was Mentos sind? So diese Pfefferminz-Kaubonbons-Sachen. Ich mag die immer noch, aber ihr könnt euch das vielleicht plastisch vorstellen. Ich gehe da an die Kasse und ich lege diese Tafel Schokolade mit den Mentos hin und zwar so, dass die Tafel Schokolade oberst liegt und die Kassiererin hat nicht gesehen, dass es unten noch was drunter gibt. Und sie hat abgerechnet und hat nur die Tafel Schokolade abgerechnet. Ich bin rausgegangen, ich war ziemlich verwirrt von dem, was ich da zu bezahlen hatte. Ich bin nach Hause gegangen und habe den Weg darüber, habe ich durchgerechnet, was jetzt gerade passiert ist. Und mich hat das nicht losgelassen. Und ich war sehr aufgeregt, als ich später wieder an der Kasse des Supermarkts ging, um diesen Irrtum zu erklären und den fehlenden Betrag auszugleichen. Überrascht, für mich wenigstens überraschend, zwinkerte mir die Kassiererin freundlich zu. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was das in diesem Moment für ein gnädiger Sound ist, wenn man gehört bekommt, es ist alles gut. Ich musste nichts bezahlen. Sie war einfach freundlich zu mir und das war's. Gott will mir und dir gnädig sein. Nicht, weil ich das verdiene, sondern weil er mich liebt. Und manche Leute sind irritiert von diesem Ansatz der Gnade, weil das so ungerecht erscheint. Unser Gerechtigkeitsgefühl sagt uns dann doch eher, du kriegst, was du verdienst. Leistung und Gegenleistung. Und wenn jemand es besser hat, als er verdient, wenn ich es vielleicht nicht so gut habe wie er, dann kann das zu einem Problem werden. Eine Frage, die ich mit meinen nichtchristlichen Freunden immer wieder diskutiere, ist es wirklich so, dass Gottes Gnade genauso den freundlich, netten, Ökomenschen von nebenan, sozialen und so Leuten, genauso gilt wie dem Kinderschänder. Oder da gibt es dann immer wieder diese Extrembeispiele, Hitler wird rausgesucht oder wer auch immer. Gottes Gnade gilt diesen Leuten ganz genauso wie all den anderen. Wenn einer wirklich böse ist, dann sollte er doch dafür auch büßen, oder? Ganz so gnädig darf Gott demjenigen aber dann doch nicht sein. Und das Erstaunliche ist, Gott liebt alle Menschen gleich mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Intensität, den Bio-Sozialmenschen ganz genauso wie den Kinderschänder und sogar mich. Vielleicht für uns unlogisch, aber jeder braucht die Gnade Gottes, egal was ich getan habe oder was ich nicht getan habe. Und auch Christen kommen da wieder, immer wieder auch an Grenzen. Ich merke das immer wieder. Es kann doch nicht sein, dass mein Leben als Christ nur von der Gnade Gottes abhängt. Ein bisschen muss es doch auch damit zu tun haben, ob ich nett unterwegs bin, ob ich ordentlich was spende, ob ich der Oma über die Straße helfe, ob ich mich in der Gemeinde einsetze. Das muss doch irgendeinen Unterschied machen. Und es ist nicht so, bei den meisten Christen ist es so, dass sie vom Kopf her wissen, dass das keine Rolle spielt. Und trotzdem zuckt es an dieser Stelle immer wieder. Soll ich dir sagen, wo? Es passiert mir was Unangenehmes in meinem Leben. Ich verliere meinen Job. Ich werde richtig heftig krank. Ich komme in eine wirtschaftliche Krise oder so. Was ist dann die erste Frage? Warum Gott? Und weißt du, was dahinter steckt ist? Gott, ich bin doch so nett. Ich habe doch mich so christlich verhalten. Eigentlich habe ich doch durch meine Leistung den Anspruch auf ein anderes Ergehen, einen anderen Lebensentwicklung. Gott, ich muss doch dafür auch irgendwas zurückbekommen. Leistung gegen Gegenleistung. Und dieser Text sagt, all das, was wir sind, vor Gott, ist Gnade, geschenkt, nicht geleistet. Eigentlich, und dieser Text ist sehr klar, und ich weiß, das ist heute in unserer christlichen Bubble ist das nicht so populär, darüber zu sprechen, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil der Realität, dass ich vom Zorn Gottes spreche. Nämlich, der Text macht das sehr deutlich. Gott sagt nicht, entspannt, Schwamm drüber und so. Der Zorn Gottes wäre eigentlich das Ende der Geschichte gewesen. Ich treffe manchmal Leute, die sagen, so kannst du doch nicht predigen. Was bedeutet das denn für das Selbstwertempfinden der Leute? Die fühlen sich dann noch ganz schlecht. Und ich kann nur sagen, meine These ist, wenn du das richtig zu Ende denkst, genau das Gegenteil ist es. Ich glaube, dass wenn ich meinen Selbstwert vor Gott richtig einschätzen kann und dann verstehe, was Gott mir geschenkt hat und wo ich jetzt stehe vor ihm, wenn das nicht einen fröhlichen, energieschenkenden, mutmachenden Unterschied macht. Gott ist kein Add-on. Mein Leben läuft sowieso ganz gut und eigentlich bräuchte ich ihn gar nicht, aber nett, auch das nehme ich noch mit. So ist es nicht, sondern diese Verse machen deutlich, der Zorn Gottes war über mein Leben und mein Leben ist, vor Gott gesehen ist mein Leben kaputt. Und er macht daraus so viel anderes. Unlogisch, wunderbar. Und das Dritte ist, das hat nichts zu tun mit meiner Leistung. Vers 8. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Vielleicht denkst du, ja klar weiß ich, dass ich mit meinen guten Taten bei Gott nicht durchkomme. Aber die Frage ist doch immer wieder, warum mache ich das, was ich mache? Warum Ich sage nochmal, jetzt, wir sind hier im Gottesdienst, wir sind hier in der Christusgemeinde. Warum beteilige ich mich an Gemeinde? Was ist mein Motiv? Dass Leute mich sehen? Dass ich erfolgreich bin? Oder mache ich es aus Dankbarkeit dieser Gnade Gottes gegenüber? Weil er mich beschenkt hat, darf ich einfach fröhlich dabei sein und das ihm zu dienen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, so in dieser Zeit, warum machen wir das mit den Gottesdiensten? Warum zum Beispiel, wir hätten auch einfach sagen können, Ferienzeit, Pausenzeit, Urlaubszeit, was lohnt sich da schon, dieser Aufwand und so. Weißt du, warum ich heute Morgen hier bin? Ich diene Jesus. Ich finde das schön, euch zu sehen, nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Aber mein erstes Anliegen, weil ich Vergebung, ich bin geliebt worden von diesem Jesus. Das ist meine Motivation. Es geht nicht um meine Leistung, dass ich irgendwie eine Kerbe zusätzlich habe. Marco, du hast die Ferien durchgemacht, die Mühe gegeben. Das ist alles nett, aber es ist nicht das Entscheidende, sondern ich diene ihm. Es hängt nicht von meiner Leistung ab, sondern von dem, was Jesus getan hat. Und das macht mich frei, auch von mir selbst und meinem eigenen Ego. Verstehst du, was ich meine? Dieser Gedanke der Werke, der Leistung, dass ich etwas verdiene, dieser Gedanke sitzt tief in uns. Und das kann uns auf so eine schräge Spur bringen. Gott muss doch freundlich zu mir sein, weil. Gott muss doch sich um meine Sachen kümmern, weil. Und der Kern ist immer wieder, ich bin doch lieb und artig und deshalb muss mich doch Gott mehr lieben und mir das und das geben. Diese Verse machen deutlich, Gott hat dich geliebt, als du ihn angeätzt hast. Als es keinen Frieden zwischen dir und ihm war. Da hat Gott dich schon geliebt. Und er hat nie aufgehört, dich zu lieben. Und mehr lieben, als er dich jetzt schon liebt, mehr lieben geht überhaupt nicht. Und dass jetzt deine Arbeit Mist ist, dass du krank bist, dass du Not und Sorge hast, hat nichts damit zu tun, dass Gott dich weniger liebt, dich weniger schätzt. Hat auch nichts damit zu tun, dass du wenig fromm geleistet hast. Und ich will dir sagen, in welcher Falle sich an dieser Stelle Christen befinden. Auch als Christ kann ich sehr von meiner Leistung und meiner Fehlleistung bestimmt sein. Ich treffe Leute, die sagen, ja, ich schaffe es nicht, so christlich zu sein. Was sie damit meinen, ist, Christsein bedeutet, bestimmte Dinge zu tun und andere Dinge zu lassen. Und dass sie sagen, erst wenn ich es schaffe, ehrlicher zu sein, wenn ich es schaffe, geduldiger zu sein, wenn ich es schaffe, getreuer zu sein, sündloser zu leben, erst dann bin ich Christ. Und diese Verse sagen, das ist Unsinn, weil Rettung, weil Vergebung, weil Gottes Gnade geschenkt ist, unabhängig von dem, was ich bin und was ich leisten kann. Gott liebt mich und er ist mir gnädig und dieses Geschenk, hoffentlich hast du angenommen. Und das ist die große Herausforderung, gerade für Leute, die, sagen wir, christlich aufgewachsen sind. Du weißt, wie man sich christlich benimmt, wie man sich christlich verhält. Du hast gelernt, was man dann macht und was man dann lässt. Was bedeutet das für deine Beziehung zu Gott? Was bedeutet das, dass du dich christlich verhältst in deiner Beziehung zu Gott? Gar nichts! Du kannst nicht Gott beweisen, du kannst ihn nicht für Gnade gewinnen oder so, dadurch, dass du netter bist, christlicher bist. Das hat keine Auswirkung, sondern Gott hat sich entschieden, dich zu lieben, dir gnädig zu sein. Und das ist der Grund, worum es geht. Es geht nicht darum, ja, ich kann diese christliche Karriere vorweisen, all das, was schon passiert ist, wie oft ich im Gottesdienst gewesen bin, meine ganzen Leistungen, die ich christlich, das macht keinen Unterschied vor Gott. Jesus hat mal seinen Jüngern was gesagt und ich mach. Okay. Jesus hat mal seinen Jüngern Folgendes gesagt. Es wird Leute geben, die sagen, ja, aber wir haben doch in deinem Auftrag Wunder getan und prophetisch geredet und Dämonen ausgetrieben. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Du denkst, du verhältst dich doch fromm? Du tust doch was, was vielleicht sogar mehr als die anderen Christen tun. Und ich sag dir, das macht keinen Unterschied vor Gott. Deshalb stehst du nicht anders da vor Gott. Wenn du nicht zu dem Punkt kommst und das lebst und das mehr und mehr Teil von dir wird, dass du vor Gott kapitulierst und dich von der Gnade Gottes hast beschenken lassen, dann ist deine Beziehung zu Gott immer noch kaputt. Wenn du darauf verweist, was du alles für Leistung bringst, und dann hast du es im Kern nicht verstanden, weil es geht nicht um deine Leistung, sondern es geht darum, was Jesus für dich vollbracht hat und dass du das schlicht glaubst, dem schlicht vertraust. Okay, mein vierter, letzter kurzer Gedanke. Und das ist tatsächlich etwas, was mich in Bewegung bringt. Vers 10. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Okay. Zum Schluss doch noch mal meine Taten. Und hier ist das Entscheidende. Weil Gott mich unlogisch liebt, weil ich unlogisch begnadigt bin, deshalb ändert sich mein Leben. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Ich bin so begeistert von diesem Jesus, dass er mich gerettet hat. Und deshalb will ich, dass dieser Jesus eine größere Rolle spielt in meinem Alltag. Das, was Gott sich ausgedacht hat für mich, das will ich deshalb tun. Dass du vergeben kannst, obwohl du verletzt worden bist. Gott hat dich da für diesen Weg vorbereitet. Dass du lieben kannst, obwohl du nicht geliebt wirst, das kann ich tun, weil ich weiß, in Jesus habe ich eine Sicherheit, die weit über jede menschliche Sicherheit hinausgeht. Dass du treu sein kannst, obwohl die Versuchung vor deiner Tür lauert. Gott hat das für dich vorbereitet. Dass du geduldig sein kannst, barmherzig, zuversichtlich in Not, ohne Hoffnung, ohne die Hoffnung aufzugeben, dran an der Hoffnung festzuhalten. Deshalb diese Verse hier, ich will das nochmal vorlesen. Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat uns durch Jesus Christus geschaffen. Jesus Christus, wir haben uns die ganze Zeit eben beschäftigt mit diesem, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Deshalb können wir das tun, was gut und richtig ist. Du kannst das, weil Gott alles, was wir tun sollten, vorbereitet hat. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Soweit.